Herzlich willkommen zum Podcast Sicherheitsfragen, dem ÖDIF Informationssicherheitspodcast für Entscheidungsträger. In diesem Podcast beleuchten wir für Sie Themen der Informationssicherheit aus einer praxisnahen und leicht verständlichen Perspektive. Und heute haben wir mal ein Thema, das immer wieder hochkommt, das auch gerade durch die Medien immer wieder geht. Und deswegen freue ich mich, Waldemar, wenn wir heute über das Thema Sicherheit in der Remote-Arbeit, also im Homeoffice, sprechen.
Ja, hallo Jean. Ist durchaus spannend. Ich sitze nämlich gerade mitten in meinem Homeoffice.
Du sitzt im Homeoffice? Oh nein, ich auch.
Ja.
Tatsächlich habe ich aber heute gerade gehört, dass Sergey Brin, einer der Mitgründer von Google, nicht nur die 60-Stunden-Woche gefordert hat von seinen Mitarbeitern, sondern eben auch gefordert hat, dass alle Mitarbeiter unter der Woche wieder zurück ins Büro müssen. Also es gibt gerade weltweit so einen kleinen Rückwärtstrend weg von dem Homeoffice zurück ins Büro.
Ja, ich verfolge auch tatsächlich beide Trends. Es gibt jede Menge Unternehmen, die ich antreffe, die sagen, wir sind nur sicher, wenn wir alle im Büro sind. Ja. Wir sind nur arbeitseffektiv, wenn wir alle im Büro sind. Wir können uns nur miteinander unterhalten, wenn wir im Büro sind. Ja, dann gibt es andere Unternehmen, die da mit der Philosophie kommen, wir arbeiten mit erwachsenen Menschen, die sind in der Regel in der Lage, ihre Termine im Griff zu halten. Jeder, der ja heutzutage mit anderen Menschen sprechen will, kann jederzeit es entweder online oder über Telefon machen. Man kann sich trotzdem regelmäßig treffen und so weiter. Also es gibt das tatsächlich mittlerweile beide Seiten. Ja. Wir bei uns in der ÖDIF Secosys, wir gehen den Weg bis zu 100% Remote.
Und dann ist es für dich als Geschäftsführer sicherlich ein wichtiger Aspekt, einfach zu sehen, okay, wie kriegst du das dann auch abgesichert? Weil das eine ist natürlich, das technisch zu ermöglichen, auf der anderen Seite aber auch eben sicher zu sein, dass es auch sicher funktioniert und dadurch nicht kompromittiert wird, oder?
Absolut. Und die Corona hat es ja schon gezeigt. Ne? Wie viele Menschen haben bei sich zu Hause am Küchentisch gesessen und ich sag mal, optimalerweise gearbeitet und nicht ihr Kind Netflix gucken lassen? Ist schon mal eine Sicherheitslücke, wenn er einfach mal das Kind auf der Tastatur rumhaut und dann irgendwelche E-Mails anklickt, die eigentlich nicht anzuklicken werden, ne?
Das stimmt. Ja, tatsächlich. Das ist einer der Punkte, die ich tatsächlich auch sehe, dass natürlich nicht jeder den Arbeitsplatz hat, so wie im Büro. Und da verstehe ich manche Firmenlenker schon, also Unternehmenslenker, die sagen, naja, hier habe ich einen abgeschotteten Bereich. Hat man vielleicht auch physische Sicherheitsvorkehrungen, damit nicht jeder in geschützte Bereiche reinkommt, wenn man dort arbeitet. Und so läuft im Hintergrund vielleicht mal jemand vorbei, die Familie und so weiter, und liest oder bekommt einfach zwangsläufig manchmal auch firmeninterner mit, die aber jetzt eigentlich nicht für andere gedacht sind als für den Mitarbeiter.
Absolut. Die Frage ist natürlich immer, wie viel firmeninterner wird dann halt so ein, weiß ich nicht, ein 7-jähriges Kind anfangen zu lesen und seinen Kumpels zu erzählen? Und wie viel davon ist tatsächlich für die anderen interessant? Ich denke mal, wie gesagt, wir fahren ja den Ansatz erwachsene Menschen. Und wenn dann jemand halt eine Excel-Tapete aufmacht, wo ganz vertrauliche Daten draufstehen, dann gehen wir schon davon aus, dass die Person weiß, dass das sicher zu halten ist. Aber auf der anderen Seite ist ja auch so eine Excel-Tapete, wenn du jeder, der sie schon mal gesehen hat, und da wirklich, wirklich irgendwelche Themen rauszuziehen, muss man schon aktiv ein Foto davon machen und sich erstmal eine Woche hinsetzen, um nachzuvollziehen, was für Formeln hat denn daher die Person da gegebenenfalls eingesetzt und wieso kommen diese Zahlen eigentlich zustande.
Also aber ja,
Entschuldigung, das ist tatsächlich nicht zu vernachlässigen. Einige Themen sind einfach sicherheitsrelevant und man sollte jetzt nicht vielleicht irgendwie zu Hause vor dem Fernseher anfangen, Lebensläufe zu lesen und sie mit dem Partner zu philosophieren.
Genau, das ist der Punkt, da bin ich bei dir, das mit der erwachsenen Menschen einfach auch den gesunden Menschenverstand auch zu setzen. Ist ja auch nichts anderes. Man diskutiert ja bestimmte Themen aus der Arbeit vielleicht auch so nicht mit seinem Partner zu Hause. An der Stelle, das macht dann keinen großen Unterschied. Was mir allerdings tatsächlich auffällt, ist manchmal so, dass nicht jedem bewusst ist, zum Beispiel, wenn ich zu Hause telefoniere oder Teams oder eine andere Software nutze zur Kommunikation, zum Beispiel darauf zu achten, dass das Fenster gegebenenfalls geschlossen ist, damit nicht die Nachbarn, wenn man in einem Mehrfamilienhaus wohnt, vielleicht alles mithören können. Das wegen finde ich es zum Beispiel auch wichtig, dass man dann Kopfhörer hat, um wenn man wirklich vertrauliche Gespräche führt.
Ja, das ist auch, ich sag mal, zum Teil ist es auch Verantwortung des Arbeitgebers, dafür zu sorgen, dass natürlich solche Tools zur Verfügung stehen. Je
Ja.
nachdem, wie die Unternehmenskultur logischerweise ist. Und wenn man jetzt sagt, okay, ihr dürft eingeschränkt aus dem mobilen Arbeiten irgendwo dabei sein, dann sollte man immer noch davon ausgehen, dass Teams, Zoom, Webex oder was auch immer, wie das
Ja.
Meeting heißt, nicht unbedingt mitten auf dem Flughafen in der Eingangshalle eröffnet wird, sondern in einem Raum, wo man auch wirklich sich unterhalten kann.
Und das ist, finde ich, ein ganz schönes Beispiel, dass du das gerade sagst, so mit dem Flughafen. Genau. Also das würde ich als Arbeitnehmer auch nicht machen. Ich würde mich ja nicht in die Wartehalle am Bahnhof setzen und dort eben dann ein vertrauliches Gespräch führen über eine der Videochat-Plattformen. Und dann würde ich natürlich, sollte ich zu Hause dieselbe Sorgfalt eigentlich wahren. Eine andere Herausforderung, die ich schon noch zu Hause eigentlich sehe, ist die Entsorgung von Daten. Also tatsächlich Papiere, die ich vielleicht habe, wirklich sachgerecht zu entsorgen. In meiner Arbeitsrealität ist es aber so, dass wir praktisch kein Papier mehr einsetzen. Das ist eigentlich fast alles elektronisch. Ist das bei
Das
dir?
liegt tatsächlich mehr so an uns, ne?
Hm.
Also die Unternehmen, in denen wir quasi unsere Position bekleiden, die sind so digitalisiert. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, es ist vermutlich ähnlich wie bei uns. Der Drucker ist mehr so die Raumdekoration, die man vielleicht mal zwischendurch für so ein Amtsdokument, was man nicht anders irgendwie da hinkriegt, benutzen muss. Aber 90% des Tages steht das Ding einfach nur still.
Das stimmt. Das
Und
ist.
damit ergibt sich zum Glück nicht die Situation, dass man irgendwelche vertraulichen Dokumente irgendwie ausdrucken muss. Dennoch, es gibt ausreichend Unternehmen, wo nach wie vor auf Papier nicht verzichtet werden kann. Logistiker, der hat halt nun mal das Problem, dass da viel immer noch auf Papier geht, weil es sind immer noch teilweise Behörden, Themen. Und sobald es international wird, dann ist halt ein Original-BL ein gedrucktes Original-BL und nicht das Express-BL, was ich bei irgendwie elektronisch verschicken kann. Also es muss dann schon teilweise auf Papier sein und auch so versendet werden.
Ja, und dann ist natürlich schon, wenn man dann tatsächlich trotzdem in so einem Bereich von zu Hause aus arbeiten kann, finde ich schon wichtig, eben dann auch für die Übersicht, über die Entsorgung, über die sachgerechte Gedanken zu machen, weil das einfach nicht zu vernachlässigen ist. Gleichzeitig sehe ich dann zum Beispiel, wenn man sich da mit diesem Thema beschäftigt, Sicherheit im Homeoffice und einfach mal in einer der Suchmaschinen schaut oder eine KI dazu befragt, bekommt man immer wieder dieselben Ratschläge, wo ich mir manchmal denke, die passen eigentlich doch gar nicht. Also sowas wie unsichere Netzwerke. Hast du dann, wie siehst du das?
Kann man sich drüber streiten? Also, ich sag mal so, eine Fritzbox ist jetzt nicht die sicherste, Entschuldigung für die Firma, Methode, um sich 100% abzusichern. Das gilt aber für die ganzen anderen Router im Privatbereich auch. Na, es ist nicht das Unsicherste, was man verwenden kann, aber auch nicht vergleichbar mit dem, was ein Unternehmen einsetzt.
Das
Wenn das
stimmt.
Passwort zu schwach gewählt wird, wenn das einfach nur immer noch das gleiche Passwort ist, was unten auf dem Gerät steht, wenn es kein abgetrenntes Netzwerk gibt und meine Kinder sind nebenbei im gleichen Netzwerk, sind ein bisschen IT-affin, haben Interesse, mal ein bisschen was rumzuscannen, rumzudaddeln und schon habe ich natürlich das Problem am Dampfen, ne?
Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Das ist genau sowas, wo ich sage, das sehe ich bei uns gar nicht, weil ich tatsächlich die meisten Unternehmen, wo ich bisher einen Einblick hatte, die diese Homeoffice-Lösungen zulassen oder ermöglichen, setzen in der Regel auf eine VPN-Lösung oder noch viel häufiger auf solche Zero-Trust-Anbieter, die den gesamten Netzwerkverkehr komplett verschlüsseln und zwar auf dem Endgerät. Das heißt, ja, selbst wenn die Kids den Netzwerkscanner anschmeißen im selben Netzwerk, werden sie nicht viel finden, außer verschlüsseltem Netzwerkverkehr. Und ja, ein staatlicher Angreifer mit ausreichend Zeit, Energie und Geld könnte da vielleicht was ra könnte da eindringen oder könnte da mitlesen. Aber das
Das wird deinem Unternehmen auch.
genau, also deswegen sehe ich das gar nicht so an der Stelle.
Ja, aber damit hast du ja auch direkt schon die Lösung erzählt. Denn genau das ist ja das Thema, was man dabei hat. Es geht nicht darum, ob der Mitarbeiter sich jetzt die tollste, neueste Firewall auf einmal nach Hause quetschen muss, damit das funktioniert. Nein, es ist
Genau.
mit geeigneten und auch tatsächlich, ja, ich sag mal, reasonable, also
Angemessenen.
Dankeschön. Ich spreche in der letzten Zeit relativ viel Englisch, deswegen fallen mir einige Wörter auf Deutsch nicht mehr ein. Aber mit angemessenem Geldeinsatz kann man tatsächlich genau dieses Thema vollständig bewältigen. Und dann ist es ein abgeschotteter Kanal, egal was gerade da für ein Router oder wie viele Menschen in diesem Netzwerk sich bewegen.
Genau. Weil sonst dürfte ich eben so, wie wir es vorhin gesagt haben, ja zum Beispiel an einem Flughafen gar nicht arbeiten. Weil es wäre ja fatal, dort in einem Netzwerk offen, also unverschlüsselte Daten zu übertragen, ja, wo jeder sich einklinken kann oder so.
Oh, das ging mir auf meinen Reisen ganz, ganz oft so, dass ich tatsächlich
Echt?
entweder irgendwo auf dem Flughafen gesessen habe oder im Hotel. Man loggt sich dann doch schon mal in dieses Netzwerk ein, weil man kann ja auch nicht in jedem Land eine Datenkarte kaufen und so weiter und so weiter. Ja, was macht man da? Logischerweise als erstes ein VPN. Macht
Natürlich,
aber auch nicht
genau.
jeder. Sonst hätten wir diesen Bundeswehrvorfall nicht vor kurzem gehabt.
Okay, okay. Also sind wir uns einig, wenn Homeoffice, dann bitte ein VPN bzw. eine VPN-ähnliche Lösung als Mindestabsicherung, und dann muss man sich eigentlich auch über die Sicherheit des Netzwerkes weniger Gedanken machen, als das jetzt manchmal in diesen, ja, Online-Hilfen so zum Tragen kommt. Ähnlich sehe ich auch diese Fragestellung zu den Geräten. Also man bekommt immer dann den Ratschlag, ja, man hat ja keine Kontrolle über die eingesetzten oder genutzten Geräte. Ja, auch da, die meisten, die ich Unternehmen in Deutschland, die ich kenne, im Mittelstand, vergeben eigene Hardware, sagen, nee, wir wollen, was weiß ich, ein Laptop oder ein Tablet oder was auch immer, mit dem du dann arbeiten kannst. Oder setzen halt auf eine VDI, auf einen virtuellen Desktop an der Stelle.
Ja, das, was als Bring Your Own Device irgendwann versucht hatte zu etablieren, ging auch teilweise, also hauptsächlich bei amerikanischen Unternehmen, weil in Deutschland war es eher so Bring Your Own Disaster. Bring Your Own Device funktioniert ausschließlich, wenn das Unternehmen tatsächlich den Zugriff auf dieses Device bekommt, um das mit zu managen.
Das
Das
macht ja
kann
in
man
Deutschland
natürlich in
keiner.
Deutschland deutlich schwieriger durchsetzen als in
Ja,
Amerika.
toll.
Entsprechend war das Desaster auch groß.
Ja. So habe ich das auch
Aber
erlebt.
ein vorkonfiguriertes Gerät, was man vom Unternehmen erhält, was auch entsprechende Kanäle eingerichtet hat, der VPN von vornherein von alleine angeht und nicht jedes Mal vom Mitarbeiter noch aktiviert werden muss und so weiter und so weiter, da hat man schon eine ziemlich gute Sicherheit, die man dafür herstellen kann. Und da müssen auch keine Privatgeräte eingesetzt werden.
Ja, genau so sehe ich es auch an der Stelle. Ich weiß, einige Kollegen auch sagen, naja, dann habe ich halt zwei Geräte, die ich mitschleppen muss, gerade wenn ich jetzt sage, das Mobiltelefon zum Beispiel, also das Smartphone, das da ein bisschen lästig wäre, natürlich schöner, wenn man eins hat. Aber selbst da gibt es ja eben solche Lösungen, solche Mobile Device Management Lösungen. Ich glaube, in Deutschland tun wir es halt, wie du sagst, da sehr, sehr schwer damit, weil dem Unternehmen dann voll Zugriff auf mein Privatgerät zu geben, nur damit ich meine E-Mails vielleicht dort checken kann, habe ich noch nicht so oft erlebt in Deutschland.
Ja, durch die eSIM wurde es ja das Ganze ein bisschen leichter. Ne? Klar, je nachdem, welches Betriebssystem man benutzt, gibt es manchmal die Möglichkeit, die beiden Umgebungen voneinander zu trennen. Auf anderen Geräten geht das schon wieder nicht. Das ist auch ehrlich gesagt mittlerweile so ein bisschen Geschmackssache, habe ich das Gefühl. Weil ja,
Ja.
ich habe zwei Telefone, aber warum habe ich zwei Telefone? Weil ich nicht permanent auf beiden Telefonen erreicht werden möchte. Es gibt auch mal Situationen, wo ich tatsächlich auch versuche zu schlafen, so wie andere Menschen. Und in dem Moment muss auch mal die Möglichkeit sein, einfach die Telefone nicht beide mitzunehmen, weil das eine ist mein Wecker, das andere liegt immer noch auf meinem Schreibtisch. Wenn da jemand um, was weiß ich, 23 Uhr noch der Meinung ist, mich anrufen zu müssen, ja gut, dann erreicht er halt mein Büro oder meine Mailbox, aber sicher nicht mich.
Genau. Es macht ja auch Sinn an der Stelle. Wir haben in Deutschland ja auch relativ starke Arbeitsschutzgesetze. Und von daher ist das sicherlich oft auch sinnvoll. Es gibt vielleicht eine Konstellation, die mir einfällt, wo es tatsächlich eine Herausforderung ist. Nämlich wenn jemand in seiner Arbeit hauptsächlich mit Office-Produkten arbeitet, also zum Beispiel hauptsächlich eben die E-Mail schreibt, hauptsächlich kommuniziert, hauptsächlich Dokumente erstellt und das Unternehmen bereits eine Cloud-First-Strategie verfolgt, dann kann ich natürlich theoretisch eigentlich mich von jedem Gerät auf der Welt auch auf diese Unternehmensressourcen, also Office 365 oder Google Workspace und so weiter, draufschalten und arbeiten von jedem beliebigen Gerät. Ich denke, in so einem Fall ist es natürlich schon so, dass wenn ich sage, okay, ich habe jetzt da ein wirklich verseuchtes Gerät, wo vielleicht ein Keylogger installiert ist und ein Angreifer mitliest, das wäre natürlich schon fatal an der Stelle.
Ja, okay, dann sind wir aber natürlich wieder bei dem Thema erwachsene Menschen, ne? Es gibt, also ja, Sensibilisierung und Schulung muss permanent und definitiv stattfinden. Das gilt aber für alle Bereiche und wird auch, ne, die gute alte NIS2, die ich immer wieder hervorkrame, da steht es ja auch explizit drin, dass jetzt die Unternehmen auch Zukunft durchführen müssen. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass ich jetzt nicht ins Internetcafé gehe, um mich dann auf meine E-Mails einzuloggen, um dann zu gucken, was da gerade los ist. Ist wahrscheinlich nicht die beste Location für solche Tätigkeiten.
Da bin ich bei Ihnen. Das ist genau der Punkt daneben. Sensibilisierung, Schulung, da einfach auch wirklich Bewusstsein für zu schaffen, dass es zwar technisch möglich ist, aber nicht sinnvoll an der Stelle. Genau.
Es
Weil
gibt
es
zwar
macht.
mittlerweile Möglichkeiten, tatsächlich sehr gut zu bestimmen, ob es wirklich die Person ist, die sich darauf einloggen möchte. Auch wenn der Standort gewechselt wird, das Land gewechselt wird, dann wechseln sich einfach die Einlog-Kriterien und prüfen das immer noch ab, dass man immer noch sicher sein kann, es ist immer noch die gleiche Person. Aber wie du schon sagst, wenn der Rechner, auf dem ich mich gerade einlogge, schon ein Problem hat, dann bringt doch die beste Access-Lösung keine Heilung dafür.
Stimmt. Das kann also in dem Fall eine Herausforderung sein. Auf jeden Fall würde ich dann immer empfehlen zu sagen, diese Kriterien, die du gerade erwähnt hast, die möglichst scharf einzustellen, also zum Beispiel immer auf dieses Thema Multifaktor-Authentifizierung zu setzen.
Multifaktor-Authentifizierung, Klassifizierung der Dokumente, so dass, wenn sie tatsächlich irgendwie abfließen sollten, sie auch nicht von jedem X-Beliebigen geöffnet werden können. Das eigene Netzwerk ausreichend im Griff haben, dass, wenn jetzt zum Beispiel ein verseuchter Rechner sich bei mir einloggt, dass sofort die Alarmglocken leuchten der Zugang sofort wieder gecuttet wird. Das sind alles tatsächlich keine Magievorstellungen. Und auch keine Themen, bei denen man ungefähr 15 Millionen ausgeben müsste, um da hinzukommen. Man muss es halt einfach anpacken und im Griff haben. Und ich glaube, das größte Problem, was wir aktuell haben, ist halt, jede IT-Abteilung ist gefühlt permanent überlastet, weil da so viele Themen auf sie einprassen. Das gilt nicht nur für die IT, es gilt sicherlich auch für andere Bereiche, aber da wir ja nun mal mit der IT permanent am Reden sind, ist es halt das, was mir zumindest am meisten dann auch auffällt. Also, dass da in der Abteilung grundsätzlich ein permanenter Ressourcenmangel besteht.
Sehe ich genauso. Da erlebe ich wirklich täglich die Herausforderung. Deswegen manchmal ja auch die Security dann eben darunter leidet, weil sie dann eben unter all den ganzen anderen Themen manchmal dann etwas untergeht an der Stelle. Aber ich habe auch verstanden, ihr unterstützt ja auch zum Beispiel beratend an der Stelle, wie kann ich so einen Zugänge absichern, was kann ich tun, wie kann ich die Identitäten der Benutzer, also das Konto, dann auch schützen und verwalten, richtig?
Ganz genau. Also wir sind ja darauf spezialisiert, Identity und Access Management Lösungen anzubieten. Also ohne zu viel Werbung zu machen, ja, wir machen Workforce, wir machen Maschinen, wir machen Consumer, wir machen Privilegierte. Und da geht es auch tatsächlich genau darum, die Berechtigung in den Griff zu kriegen. Ne? Hat jemand zu viele Rechte im eigenen Netzwerk? Ist es selten eine gute Idee? Da ist es völlig egal, wo der oder diejenige sitzt. Da kann man auch tatsächlich sehr, sehr viel machen, ohne auch nur ansatzweise gegen irgendwelche Datenschutzrichtlinien zu verstoßen.
Ich finde, das ist ein total wichtiger Punkt, wenn uns jetzt jemand zuhört, vielleicht ein Entscheider, und das Thema Homeoffice, ja, nein, wie weit, 100% oder nicht, gedanklich gerade durchspielt, wäre für mich immer ganz wichtig zu sagen, nur, also eine Multifaktor-Lösung auf jeden Fall verpflichtend, die muss da sein. Eine Zugangssicherung, also die mir überprüft, wo kommt der her, ist das plausibel, ist das Gerät auf dem neuesten Stand und all diese Dinge, die kann man ja, da gibt es Lösungen dafür, die das überprüfen und den Zugang dann auch nur unter bestimmten Umständen zulassen und verweigern. Und eben, was du gerade angesprochen hast, so eine IAM-Lösung, damit ich eben dieser Komplexität dann auch Herr werden kann.
Und darüber hinaus empfehle ich logischerweise auch immer das Monitoring dessen, was passiert, sei es über ein IDS, IPS, SOC-Services, wie ihr sie anbietet, vielleicht auch mal ein Pentest, Red Teaming draufzulegen, um zu gucken, wie wirksam ist eigentlich das alles, was ich tue. Denn so oder so, der Trend, dass die Mitarbeiter nicht 100% zurück ins Office wollen, der ist auch da. Genauso wie der Trend, dass die Unternehmen die Leute zurückholen möchten. Gleichzeitig werden es auch immer weniger Mitarbeiter, die man zur Verfügung hat auf dem Markt. Und da muss man sich schon tatsächlich Gedanken darum machen, was möchte ich als Unternehmer mit meinem, also in Zukunft erreichen. Möchte ich, dass meine Belegschaft schrumpft, weil sie alle hier 30 oder 100 Kilometer von der nächsten größeren Stadt entfernt arbeiten müssen? Oder möchte ich schauen, dass es möglichst nach vorne geht und das vielleicht auch ja, ein wenig über den Tellerrand hinaus?
Finde ich total schön, dass du das jetzt nochmal so klar auf den Punkt bringst, weil ich wollte gerade schon den Avocados Diaboli spielen und sagen, na, wenn es jetzt jemand zuhört, das Unternehmen lenker, dann würde ich sagen, naja, also wenn ich das alles brauche, das ist ja dann irrer Aufwand, dann lassen wir es lieber, dann sollen die Leute lieber ins Büro kommen, ist doch alles da, was ich brauche. Aber gerade der letzte Punkt, den du ausgeführt hast, dass ich eben auch so Mitarbeiter gewinnen kann, die vielleicht top in mein Team passen, die vielleicht die Fähigkeiten mitbringen, die ich brauche, um weiter zu wachsen oder das nächste Level zu erreichen, aber die vielleicht ganz weit weg wohnen und auch keine Lust haben, in Deutschland umzuziehen. Ich merke da schon, dass, wenn ich mich so unterhalte in meinem Umfeld, dass immer weniger Menschen sagen, ja klar, ich ziehe mal komplett in eine andere Stadt oder ein anderes Land, Bundesland, für die Arbeit. Die kann ich mit so einer Lösung natürlich sehr einfach gewinnen.
Und auch ja, habe ich natürlich die Möglichkeit, dass wenn ich mehrere Büros irgendwo in der Welt betreibe, dass ich auch die Fähigkeiten entsprechend über mehrere Locations einsetzen kann. Und dann, auch da gilt das Gleiche. Also, wenn man das nicht vernünftig absichert, dann ist es auch egal, ob derjenige gerade in seiner Küche sitzt oder in meinem Büro, wo er nun, vielleicht auch die Hälfte des Tages YouTube-Videos sich anschauen könnte.
Ja, in der Tat, das macht wahrscheinlich keinen großen Unterschied. Jetzt gibt es natürlich noch einen Punkt, den müsste man nochmal ansprechen, finde ich, wenn wir über das Thema Homeoffice sprechen, bei dem Thema Sensibilisierung und Schulung. Ist dann ja auch immer so dieses Thema, sollte ich Phishing-Tests mehr oder weniger machen? Wie ist da deine Meinung dazu? Also, siehst du da einen Zusammenhang zwischen Homeoffice und der Häufigkeit oder der, ob ich überhaupt Phishing-Tests machen sollte?
Also Phishing-Tests empfehle ich grundsätzlich, wenn sie durchdacht sind. Also immer die gleiche E-Mail-Versendeadresse zu benutzen, ist optimierungsfähig. Auch die Qualität der Phishing-E-Mails sollte auch variieren, von ganz super einfach zu finden bis vielleicht tatsächlich auch mal ein bisschen komplexer. Hängt immer auch davon ab, welche Auswertung man fährt, was man da macht und es hat aber für mich nicht wirklich einen direkten Zusammenhang. Es ist einfach ein Gesamtkonzept, was auf ein Security-Konzept ist, was aber auch auf die Unternehmensstrategie entsprechend einzahlen muss. Das heißt, wenn ich schon Sensibilisierung mache, dann klar, ich mache meine Phishing-E-Mails, ich unterrichte meine Mitarbeitenden auch darauf, dass dann nicht irgendwelche Passwörter an den Kühlschrank geschrieben werden, während sie davor sitzen und telefonieren. Und so weiter und so weiter. Also das gesamte Spektrum. Und die Mitarbeiter, die ja ohnehin gar kein Interesse haben am Homeoffice, die kommen ja freiwillig ins Büro.
Ja, klar. Also wenn man so, wie du gesagt hast, am Küchentisch sitzt und vielleicht vier Kinder rumlaufen und man gar nicht zur Ruhe kommt, dann wird man sich natürlich gut überlegen, ob man Homeoffice dauerhaft machen möchte an der Stelle.
Dass man eine Hose anziehen muss, haben die meisten mittlerweile gelernt, weil es könnte ja doch der Postbote klingeln. Na, da hat YouTube uns gut unterrichtet. Aber es gibt auch tatsächlich also Themen, die darüber hinaus geschult werden sollten. Und Security ist halt nicht die Verantwortung von einem eigenen Administrator, den man hinten im Keller eingesperrt hat. Es ist halt die Verantwortung vom Gesamtunternehmen und die Auswirkung ist auf jede einzelne Person. Also man kann die Geschäftsführerhaftung reinschmeißen, man kann da reinschmeißen, was man möchte. Im Endeffekt verdienen wir alle weniger Geld, wenn einer ernstzunehmend drauf reinfällt. Und dann ist er sogar das Opfer, noch nicht mal der Täter.
Das stimmt. Da bin ich ganz bei dir, was die Auswirkungen angeht. Ich bin immer sehr vorsichtig, wenn es darum geht, zu sagen, man verteilt Verantwortung auf sehr, sehr viele Schultern. Ich glaube, es ist schon immer gut, wenn es einen gibt, der sagt, ich kümmere mich da maßgeblich drum, aber ich bin völlig bei dir, dass wir, so wie du es gesagt hast, dass wir alle drunter leiden würden und dadurch eigentlich jeder Mitarbeiter ein Interesse hat, haben sollte, eine intrinsische Motivation zu sagen, ich nehme das Thema ernst, ich kümmere mich darum. Und das immer wieder, das schließt sich jetzt der Kreis zu dem, was du am Anfang gesagt hast, alles erwachsene Menschen, ne?
Es ist klar, dass nicht jeder jetzt anfangen wird, irgendwelche neuen Firewalls zu konfigurieren und jeder den Zugang auch dafür bekommt. Aber das Unternehmen sicher zu halten, den Erfolg des Unternehmens zu sichern, da ist jeder mit seiner Tätigkeit dafür definitiv verantwortlich. Und dazu gehört auch, die Sicherheit des Unternehmens zu wahren.
Bin ich ganz bei dir. Ich glaube, wir haben jetzt dieses Thema relativ rund beleuchtet, was das Thema Remote-Arbeit angeht, Sicherheit in der Remote-Arbeit. Ich finde es schön, dass wir heute mal so ein bisschen deutschere Perspektive da reingebracht haben, weil ich, wie gesagt, da schon eine wahnsinnige Spreizung feststelle zwischen dem, was man so an allgemeinen Hinweisen bekommt und was ich jetzt in der Realität sehe. Finde ich sehr gut. Sollten wir noch irgendwas ergänzen? Fehlt dir noch irgendwas?
Grunde genommen lässt sich das Ganze ja hauptsächlich abrunden. Also, ob man jetzt wirklich selbst die Philosophie verfolgt, alle müssen zurück in mein Büro und keiner darf irgendwie außerhalb, weil es gibt ja auch soziale Aspekte, es gibt ja auch eine Büromiete, die ich zahle und die soll ja auch nicht vergeudet sein oder. Die Welt wandelt sich, die Welt wird sich auch weiter wandeln und wer heutzutage mithalten möchte, kann die Security nicht vernachlässigen und kann auch die Wünsche der eigenen Mitarbeiter nicht vernachlässigen. Sei es der heutigen, sei es der zukünftigen. Und wer das in seiner Unternehmensstrategie berücksichtigt und ausreichend adressiert, der hat die Nase ganz weit vorn.
Perfekte Schlussworte. Da gibt es nichts zu ergänzen. Super. Vielleicht, wenn Sie uns jetzt zugehört haben bis zum Ende, an der Stelle, würden wir uns total freuen, wenn Sie uns eine Rückmeldung geben, was Sie vielleicht an Fragen noch beschäftigt darüber hinaus, ob das für Sie wertvolle Einblicke waren oder ob es vielleicht Sachen gibt, wo Sie sagen, Mensch, da sollten wir vielleicht nochmal tiefer drauf eingehen. Das haben wir jetzt heute vielleicht nicht angesprochen.
Ich freue mich auf jeden Fall auf alle Kommentare und vielleicht auch Sichtweisen, die ich heute gar nicht berücksichtigt habe.
Genau. Dann herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ich danke auch.